Willkommen bei Frick Radio am Mikrofon, begrüßt Sie heute Christoph Dierenbacher. Unser Thema heute sind Menschen schauen und insbesondere Freak schauen. Denn das Abnorme hat die Menschen schon immer fasziniert. Der Wiener Prater feiert heuer sein 250-jähriges Bestehen. Grund genug zu beleuchten, was sich dort abgespielt hat. Zu diesem Beruf haben wir einen Historiker zu uns eingeladen, Werner Schwarz vom Wien-Museum. Hand aufs Herz, was kann man nach 250 Jahren über den Prater als Historiker noch Neues, Überraschendes finden?
Naja, ich meine, das Tolle natürlich als Historiker ist immer, dass man natürlich immer von der Gegenwart ausgeht und immer natürlich dadurch die Fragen nie ausgehen, ja, weil es tauchen immer neue Fragen auf. Man hat den Prater natürlich wie alle anderen Orte der Stadt immer unterschiedlich interpretiert. Ja. Also zeitlang ist der Prater natürlich ganz ein moderner Ort unter Josef II. Also es ist ja schon eine bahnbrechende Geschichte, dass er dieses ehemalige kaiserliche Jagdrevier wirklich der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Das ist schon, wie soll man sagen, ein Highlight der beginnenden Aufklärung. Ja. Also sagen, die Bürger brauchen also quasi einen Ort, wo sie spazieren gehen können, das relativ nahe an der Stadt ist. Ja. Das Privileg des Adels wird reduziert. Also insofern ist der Prater schon auch, wie soll man sagen, von der Idee Josef II. Ein Denkmal der beginnenden Aufklärung, ja, wo es in Wien gar nicht so viele gibt. Ja, der Augarten wäre noch so ein ähnliches. Aber im Prinzip kann man mal sagen, ist das schon einmal ein Meilenstein irgendwie von so einer Form. Demokratisierung wäre noch der falsche Begriff. Aber es geht schon darum, dass die Bürger sich ein Areal aneignen können oder so. Und tatsächlich ist diese Frage der Aneignung und auch der Partizipation, der Teilhabe, das sind immer Fragen, die, glaube ich, jetzt auch wieder sowieso immer aktuell sind, auch jetzt wieder sehr aktuell sind. Und der Prater ist für viele Fragen spannend. Zumal ist er, wie soll man sagen, so tief gesättigter kultureller Boden in Wien mit so viel literarischer Verewigung, mit so viel künstlerischen Zugängen, mit so viel politischen Fragen. 1. Mai, die 1. Mai-Demonstration, die erste 1. Mai-Demonstration findet im Prater statt. Ja. Also alle modernen technischen Dinge eigentlich tauchen erstmals im Prater auf, sei es das Mikroskop, die ganzen Fahrgeschäfte, ja, die ganzen Fragen von so Sensomotorik, also Wahrnehmung und so weiter. Also der Prater ist schon ein Ort, wo man sagen kann, da wird die Stadt ständig gespiegelt und in gewisser Weise auch den Menschen irgendwie eine Möglichkeit gegeben, Dinge auszuleben, die man vielleicht woanders nicht ausleben könnte.
Also ein bisschen so ein Ort, wo das Verbotene Platz hat.
Ja, ich meine, das ist nicht auch ein interessanter Punkt, dass man sagt, das Verbotene, ich meine, manchmal könnte man so ein bisschen, wie soll man sagen, in die Gefahr kommen, den Prater für so einen ganz einen großen Freiraum zu halten. Ja, das ist ja auch so eine Diskussion, die man jetzt führen kann und die den Prater sehr interessant macht. Man sollte nämlich nie ganz vergessen, dass der Prater schon auch immer ein sehr reguliertes Gelände war. Ja, also es gibt im Archiv, im Haushof- und Staatsarchiv gibt es zum Beispiel wunderbare Akten über den Prater vom Obersthofmeisteramt. Denn eine besondere Qualität des Praters bis 1918 ist ja auch, dass es kaiserliches Gebiet ist. Ja, das gehört nicht der Stadt, gehört auch nicht dem Staat, das ist immer noch dem Kaiser untergeordnet. Das heißt, die Praterunternehmer sind wirklich unter Anführungszeichen Untertanen des Kaisers. Ja. Also insofern ist es auch ein immer sehr reglementiertes Gelände. Also es gibt dort Listen aus dem späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert, wo offensichtlich schon sehr genau kontrolliert worden ist. Also da wird genau verzeichnet, wie viele Kinder man angetroffen hat, die unerlaubt Schneeballschlachten gemacht haben, die unerlaubt dort Fußball gespielt haben. Aber gleichzeitig kann man schon wieder sehen, dort wird Fußball gespielt. Ja? Also das ist ein Ort, wo Fußball überhaupt in Wien sich etablieren kann und wo das hergezeigt wird, die neue, dann später so massenhaft wirksame Sportart. Dieser Vielfalt, ich meine, das macht den Prater vielleicht nochmal ganz besonders zu vielen anderen städtischen Arealen anderer Großstädte, die es ja auch gibt oder so, dass er eben so viele Funktionen hatte. Ja. Es gibt diesen Wurstelprater, ja, den wir am ehesten mit dem Prater assoziieren. Dann gab es aber die Hauptallee, das war eher, wie soll man sagen, lange Zeit so der Repräsentationsort des Hochadels. Dann gibt es die vielen Wiesen, wo dann eben Fußball gespielt worden ist, wo so neuartige Freizeit- und Sportdinge ausprobiert worden sind. Dann gibt es natürlich die Sportstätten selbst, das Stadion in den 30er Jahren, eigentlich ein wunderbarer Bau. Sieht es heute vielleicht gar nicht mehr so ganz, also wie das damals sehr avanciert war eigentlich, so als Stadionbau. Und dann gibt es nicht diese Praterauen und da verschwimmen dann schon ein bisschen, so wie soll man sagen, die Kontrollmöglichkeiten. Ja? Also der Prater wird natürlich dadurch auch immer zu so einem Ort vom Verbotenen, natürlich auch in der Literatur hochstilisiert als Ort verbotener Liebe, ja? Verbotener Duelle, da weiß man natürlich oft nie ganz genau, was wirklich vorfällt. Ja. Das ist halt all literarisch sehr beackert. Ja. Also die ganzen Wiener Autoren, Schnitzler, Salten, Hoffmannsthal, die, also gerade dieses Wien um 1900, beschäftigt sich intensiv mit dem Prater als Ort der ja, sexuellen, der erotischen Überschreitung, der sozialen Überschreitung, der Begegnung verschiedener Schichten, die den Prater halt so besonders machen.
Welche Attraktionen gab es denn im Prater um 1900?
Bis in die 1870er Jahre, bis zur Weltausstellung, ist der Prater, muss man sich wahrscheinlich relativ wild, unter Anführungszeichen, noch vorstellen, also relativ noch unkontrolliert, mit vielen Gasthäusern und einzelnen Attraktionen, eher noch so ein bisschen einfacher Natur, Schaukeln, aber auch so Panoramen, also viel so optische, visuelle Attraktionen. Ab den 1870ern wird der Prater dann zur Weltausstellung reguliert, also es wird so ein Ordnungssystem eingeführt und so geregelte Verhältnisse, wie man das in Wien sagen könnte oder so, natürlich auch mit disziplinierenden Maßnahmen. Und so gegen späte 19. Jahrhundert werden dann eben diese Fahrgeschäfte immer wichtiger oder diese Dinge, die man halt so sensomotorische Attraktionen nennen könnte. Also eben, wo man in die Höhe rauf muss oder wo die Chimney-Treppen zum Beispiel, das sind so Treppen, die so gegenläufig, wie man sich so vorstellt, so eine Treppe, so wie eine Rolltreppe. Dann laufen die gegeneinander und man muss das jeder irgendwie quasi zurechtfinden, dass man das irgendwie bewältigen kann. Also auch zum Beispiel so Dinge wie Aufzug, Rolltreppe, also alles das heute Inventar der Großstadt, wird erstmals in verkleinerter oder in veränderter Form im Prater zur Schau gestellt. Hochschaubahnen tauchen dann um 1900 auf und viele dieser, wie soll man sagen, eher so sensorischen Attraktionen, ja, und andere Dinge verschwinden ein bisschen oder getreten in den Hintergrund, also visuelle Attraktionen.
Punkto Menschen schauen, was gab es da denn alles zu bestaunen im Prater?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz eigenwillige Geschichte, kann man sagen. Also ab den 1870er Jahren eben auch wirklich so ziemlich parallel zur Weltausstellung tauchen zunächst einmal so, gibt es eine Figur, die so ein bisschen am Beginn dieser zumindest europäischen oder mitteleuropäischen Tradition, dieser Völkerschauen, Menschenschauen steht, das ist der Karl Hagenbeck, der kommt das erste Mal nach Wien in den 1870er Jahren mit einer Nubier-Karawane. Ja. Der war eigentlich Tierhändler, hat quasi Tiere an Zoos verkauft, also in Afrika quasi so Tiere angekauft und in Expeditionen auch zum Teil selbst gefangen, hat sie dann verkauft und ist dann auf die Idee gekommen, diese Tiere quasi von Menschen aus diesen Regionen begleiten zu lassen. Und so eine Art, irgendwie steht das so ein bisschen am Beginn dieser mitteleuropäischen Tradition, dieser Menschenschauen. Und das wird aber sehr schnell sehr, sehr professionalisiert. Und die Idee, die dann eigentlich dominant wird, ist, dass man so ganze Dörfer so aus Afrika unter Anführungszeichen, man weiß eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nie, wo die Leute tatsächlich herkommen, aber so in der Inszenierung, dass man die so von Afrika nach Wien verpflanzt, in den Prater verpflanzt. Und dann vor allem ab den 1880er, 90er Jahren gibt es dann im Prater eigenständiges Areal, den ehemaligen Tiergarten, also wo man dann diese Menschendörfer errichtet, diese exotischen Dörfer. Also man sieht schon am Ort natürlich Tiergarten, ja, also dass diese Menschenschauen so eine Bühne sind, um diesen Kontrast, diesen scheinbaren Kontrast zwischen Natur und Zivilisation irgendwie zu inszenieren. Ja. Also eigentlich natürlich ist es eine ganz skandalöse Art, natürlich wie Europa sich quasi mit der Welt auseinandersetzt, indem es Menschen quasi so, indem man behauptet irgendwie quasi, dass man ein vollständiges Dorf verpflanzen kann und dort irgendwie dem europäischen Publikum irgendwie präsentieren kann.
Kurze Zwischenfrage noch, wenn Sie verpflanzt sagen, meinen Sie gefangen und dazu gezwungen ausgestellt zu werden oder waren das wirklich Menschen, die das freiwillig und beruflich gemacht hätten?
Ja, das ist eine der faszinierendsten Fragen, die man ganz schwer beantworten kann. Im Setting jetzt dieser Ausstellung, in der Propaganda, in der Werbung, in der Inszenierung wird das immer so vermittelt, irgendwie da gibt es ein Dorf, das wird da quasi so eins zu eins so mehr oder weniger übersiedelt und das westliche oder das Wiener Publikum hat die Möglichkeit, so ganz authentisch irgendwie so ein afrikanisches Dorf zu besuchen. Man kann da wirklich hingehen. Also das ist auch was Neues in den 1870er, 80er Jahren, dass man diese Dörfer so quasi öffnet. Man kann sich das vorstellen, wie eben, man kann so durch ein Dorf spazieren mit Hütten und mit allen möglichen irgendwie Einrichtungen, die dort betrieben werden. Also das ist einfach, wie soll man sagen, so die Grundlage eigentlich, ne, dass man so ein Dorfsetting hat, ja. Warum die Menschen teilnehmen, ja, woher sie tatsächlich kommen, ja, ist etwas, was eigentlich sehr schwer aufklärbar ist, weil man diese Geschäftsakten, dieser Unternehmen nicht mehr auffinden kann, weil man nur so Splitter in den Zeitungen findet, wo natürlich auch oft in Zweifel gezogen wird, dass die Leute wirklich von dort kommen. Und natürlich gibt es viele Hinweise darauf, dass es Leute sind, die, was ist dann schwer zu sagen, ob man sie als Profis bezeichnen kann. Ja? Also wie diese Anwerbeverfahren gelaufen sind, weiß man eben nicht genau. Aber tatsächlich sind es natürlich schon Leute, die wahrscheinlich erfahren waren und gewohnt waren, so diese Erwartungen zu erfüllen. Ja? Denn das gehört also genuin zu dieser Inszenierung. Dann hätte man sie als Darsteller angeworben, dann wäre nicht dieser ganze Effekt des Authentischen weg gewesen. Ja? Also die Leute, ich meine, es gibt von Altenberg ein schönes Buch, dann Ashanti, wo er sich mit der Ashanti-Schau 1896 auseinandersetzt. Und da zitiert er eben eine junge Frau, die dann sagt, wir müssen Wilde darstellen. Ja? Also das ist unsere Funktion, das ist unsere Aufgabe. Ja? Und man muss sich das vorstellen, da gehen offensichtlich an manchen Tagen 30.000 Menschen hin. Ja? Also da sind 100 Menschen in diesem Dorf und werden besucht oder werden aufgesucht und bedrängt und was auch immer. Da gibt es ganz unglaubliche Geschichten eigentlich über diese Konfrontation zwischen den Menschen in diesen Dörfern und diesem Massenpublikum. Wie sie das ausgehalten haben, diesen Stressstand gehalten haben, ist eigentlich eher ein ganz großen Rätsel. Man weiß von früheren Schaustellungen, dass Leute in Depressionen verfallen sind, dass es Todesfälle gab, die wahrscheinlich auch mit dieser unerträglichen Situation zu tun hatten. Dann mussten sie quasi, wie es beim Altenberg überliefert ist, relativ unbekleidet sich zeigen, weil das natürlich zum Bild des Wilden gehört. Gleichzeitig geht es um so eine erotische Attraktion und Faszination. Ja. Eigentlich ist es nicht ein ganz purer Wahnsinn, das ganze Setting. Ja. Das sagt nur ganz gut natürlich, wie in Europa im späten 19. Jahrhundert die Welt gesehen wird. Ja.
Aus welchen Kulturen kamen die denn? Sie haben erwähnt, es gab Menschen aus Afrika. Welche anderen Kulturen wurden vorgestellt?
Also die ersten Schauen, die der Hagenbeck bringt, sind die Nubier-Karawane, also auch afrikanisch, aber dann gibt es zwei Schauen in der Rotunde, das ist noch einmal so ein ganz spezieller Fall. Der Hagenbeck geht in die Rotunde, also diesem Zentralbau der Weltausstellung, ein monumentaler Bau und schon allein, wenn man sich jetzt vorstellt, in diesem monumentalen Bau ist ein Dorf drinnen, ja, da wird so der ganze Gegensatz schon auf einen Blick vermittelt, ja, also die technische Moderne, Wunderwerk der Technik und drinnen diese kleinen Hütten und so weiter, ja. Und er bringt zum Beispiel für diese Rotunde dann zweimal hintereinander so Schauen sogenannter Singalesen, also Bewohner von Ceylon. Ist aber eher so, also asiatische Gruppen sind eher die Seltenheit. Der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf afrikanischen Gruppen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Prozedur da zur Schaustellung nur Menschen ausgesetzt sind, die aus Kolonien stammen. Ja. Das Entscheidende an der Darstellung dieser Menschen in den Menschenschauen ist, dass sie eben nur sich selbst zeigen. Ja? Also, dass sie gar nichts anderes hätten zu zeigen. Ja? Die Idee dieser Schauen ist, dass sie eigentlich nur sich selbst zeigen und genauso sind sie, wie wir sie sehen. Ja?
Dieses Motiv kehrt aber auch in den Freakshows wieder, weil auch bei den damals als Zwergen benannten Menschen oder bei den Riesen, die mussten per Definition gar nichts werden, weil sie schon etwas waren, nämlich ein Riese oder Zwerg oder ein Rumpfmensch oder was auch immer. Welche Attraktionen gab es in dieser Richtung im Prater, wenn wir jetzt von den Menschen schauen, ein Stück weit weggehen und uns dem Abnormen zuwenden?
Aber das ist nicht ganz genau der richtige Punkt, glaube ich. Also da gibt es eine große Übereinstimmung. Also wirklich nur sich selbst darstellen. Also das sind quasi, es wird ihnen eigentlich alles andere abgesprochen, ja? Also dass sie eben eine Individualität besitzen. Ja? Sie sind nur Repräsentanten ihrer Natürlichkeit, jetzt im Fall der Menschenschauen, oder ihrer Wildheit, ihrer Primitivität. Ja? Aber sie sind nichts sonst. Ja? Sie sind keine Subjekte, sie sind reine Objekte, die man bestaunen kann. Und da gibt es nicht eine große Parallele natürlich zu den Freakschauen oder den Schauen von sogenannten abnormen Menschen. Ja? Da gibt es eine lange Tradition natürlich im Prater und nicht nur im Prater, muss man dazu sagen. Also der Prater wird erst im späten 19. Jahrhundert zu diesem exklusiven Ort für diese Art von Schaustellung. Ja, lange Zeit eigentlich, muss man sagen, ist der Prater gar nicht der bevorzugte Ort von, unter Anführungszeichen, Schauen von abnormen Menschen. Also in der Mehlgrube zum Beispiel am Neuen Markt gibt es so ein berühmtes Lokal, das eigentlich noch lange existiert, bis ins 19. Jahrhundert, wo eigentlich solche Schauen stattgefunden haben. Also eigentlich sind die lange Zeit eigentlich bis ins 19. Jahrhundert eher sogar im innerstädtischen Bereich zu finden, ja, Schaustellerlokale oder in der sogenannten Jägerzeile der späteren Praterstraße. Ja. Also erst im späten 19. Jahrhundert wird der Prater überhaupt zu dem zentralen Ort für all diese Art von Schaustellungen. Und dann finden wir Bartmenschen, also Menschen, also oder Haarmenschen, die man auch manchmal Löwenmenschen nennt, also Menschen, die quasi sehr behaart sind. Es gibt Menschen, die, ich kann jetzt leider nicht genau sagen, aber es gibt so Menschen mit so kleinen Köpfen, die nennt man Vogelmenschen. Natürlich Zwerge und Riesen spielen eine ganz große Rolle, immer schon. Rumpfmenschen wie der Kobelkopf, das wären so, die kategorisiert man auch so und die bewirbt man auch so und denen spricht man eigentlich natürlich in diesem Setting der, zur Schaustellung natürlich auch sowas wie Individualität ab, ja. Tatsächlich wissen wir natürlich aber genau das Gegenteil auch von vielen dieser Menschen mit dem Kobelkopf, dass sie erfolgreiche Unternehmer waren, also ein Rumpfmensch, der Kinos betrieben hat im Brat, dass er wohlhabender Mann geworden ist.
Wie war denn eigentlich das Publikum? Ist man da als Familie hingegangen? Ist das wie ein Besuch heute im Zirkus? Wie hat das damals ausgeschaut?
Ja, das Publikum natürlich weiß man in gewisser Weise ist ja recht wenig, wenn man jetzt so unsere Anforderungen an Informationen über ein Publikum anlegen würde, das heißt sowas wie Statistiken und so weiter, das findet man natürlich nicht. Es gibt natürlich ganz viele Beobachtungen, was auch interessant ist, wenn man die Zeitungsberichte über die Menschen schauen liest oder auch über Freak schauen liest, dann haben diese Zeitungsredakteure immer so ein doppeltes Vergnügen. Einerseits beobachten sie natürlich immer quasi die Wilden oder unter Anführungszeichen oder die Freaks und auf der anderen Seite beobachten sie immer das Publikum. Das gehört zu so einem literarischen Genre dazu. Ja? Also was machen die Wiener? Ja? Also das fasziniert die Leute bei den Ashanti schauen. Ja? Also wie gehen die Wiener unter Anführungszeichen mit den Wilden um und so weiter. Ja? Das amüsiert sie und das ist so ein wichtiger Teil des Fortons. Aber wenn man die Zahlen jetzt ernst nimmt, gibt es natürlich jetzt auch keine, wie soll man sagen, richtige Belege dafür, dass die stimmen könnten, aber die kolportierten Zahlen in den Zeitungen, die dann oft von 30.000 sprechen, muss man schon davon ausgehen, dass da einfach wirklich sehr, sehr viele hingehen und es gibt da eigene Tage, die reserviert sind für Leute, die weniger Geld haben, für Arbeiter und so weiter. Also man kann davon ausgehen, dass das schon sehr massenhaft besucht worden ist und diese Stereotypen über Menschen außerhalb Europas sehr massenhaft, zumindest bei den Menschen schauen oder bei den Freaks schauen, wenn es um Fragen der Normalität geht, vermittelt worden ist. Ja.
Kommen wir kurz zurück auf die Wilden und auf die Wiener. Sie haben die Frage aufgeworfen, wie sind die Wiener mit den Wilden umgegangen? Eine Frage, die sich durchaus der näheren Betrachtung lohnt.
Ja, unbedingt ist das eine interessante Frage. Man kann nicht sagen, man hat es nicht in so semi-literarischen Zeugnissen immer überliefert, ja, weil diese Feuilletons sich so auch mit dieser Frage beschäftigen. Da wird dann schon berichtet eben auch von Zudringlichkeiten. Es wird auch von Konflikten berichtet, ja. Also es ist auch immer zum Beispiel jetzt heute mit den Postcolonial Studies würde man natürlich in erster Linie auch fragen, welchen Spielraum hatten die Menschen in diesen Dörfern, ja, die sogenannten Wilden, ja, wie haben die diesen Spielraum, diesen geringen wahrscheinlichen Spielraum irgendwie trotzdem nochmal genutzt oder wie sind die auch damit umgegangen, ja, und es gibt zum Beispiel eben sogar Gerichtsfälle, wo eben dann Wiener, Wienerinnen so zudringlich geworden sind, das ist ja immer so, dass einer dieser eigenwilligen Stereotypen war ja auch so diese seidene Haut der Afrikaner, ja, das ist so ein langes Stereotyp irgendwie und dann gibt es immer wieder Berichte, wonach Wiener, Wienerinnen sich nicht zurückhalten konnten, die Haut zu berühren und es dann auch zu Konflikten kam offensichtlich, die dann auch wirklich bei Gericht gelandet sind. Aber es gibt zum Beispiel einen faszinierenden Fall irgendwie, der plötzlich zeigt, wie die Situation kippen konnte. Ja? Bei einer anderen Schau, nicht in der Ashanti-Schau, bei einer sogenannten Biskari-Schau, sind die Leute in Streik getreten, weil ihnen das Absammeln von Geld verboten worden ist. Das sogenannte, also wurde dann als Betteln verboten, weil Betteln quasi auf musste man irgendwie bewilligen und die, ein wichtiger Teil ihres Einkommens bestand offensichtlich, so lesen wir daraus jetzt, in diesem Absammeln von Geld. Das wurde ihnen untersagt und dann sind sie in den Streik getreten. Und ich meine, da war ich dann quasi in der Presse die Hölle los. Ja. Das sind Wilde und was machen die dann, um sich zu wehren? Sie treten in den Streik, ja. Noch dazu in ein ganz fortschrittliches Mittel der auch der Arbeiterbewegung, ja. Dann ist plötzlich der ganze Zauber weg. Ja. Die Biskaris werden dann verteufelt für alles. Ja. Also das, man merkt richtig mit einer unglaublichen Aggression reagiert die Presse drauf, weil natürlich auch dieser ganze Zauber dieser Inszenierung natürlich vollkommen platzt. Ja. Also das sind quasi keine Wilden, sondern sie wissen ganz genau über die ganz aktuellen, modernen Techniken, sich in einer unterlegenen Position trotzdem Gehör zu verschaffen und es wird ihnen dann auch erlaubt oder es wird ihnen dann zumindest irgendwie auch zugestanden, dass sie ein bisschen mehr Geld bekommen. Ja, also dieser Streik ist auch erfolgreich offensichtlich. Musik.
Treten's ein, nur herein, größter Jux für groß und klein. Jeder Schimmel neu lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Tour, eine Fuhr, kostet einen Schilling nur. Eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder hutscht sich wie er kann, vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringgespül, doch dieser Hitz und kostet viel. Damit sich der kleine Mann auch diese Freude leisten kann. Immer wieder fährt man weg und dreht sich durch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringespiel.
Willkommen zurück zu einer Freak-Radio-Sendung, die sich heute dem Abnormen widmet. Dieser seltsame Begriff ist einer, der rund um das 19. Jahrhundert sehr stark geprägt wurde. Menschen schauen bzw. Freaks schauen waren damals in Mode, würde man heute sagen. Wir beginnen den zweiten Teil mit einem Zitat von Victor Hugo.
Ich bin ein Ungeheuer, sagt ihr. Nein, ich bin das Volk. Ich bin eine Ausnahme. Nein, ich bin jedermann. Die Ausnahmen seid ihr. Ihr seid das Wahnbild, ich bin die Wirklichkeit. Ich bin die Menschheit, wie ihre Herren sie zugerichtet haben. Der Mensch ist ein entstellter Krüppel.
Werner Schwarz, welche Faszination übte denn die Andersartigkeit von Menschen, egal ob aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund eines körperlichen Merkmals, auf die Wienerinnen und Wiener aus?
Oder die Frage ist, wie wird Andersartigkeit überhaupt einmal als andersartig wahrgenommen? Ja? Also muss eine Art des Eingelernten sein? Ja? Also eben, man wird das wieder kulturell vermittelt, was ist anders, was ist normal? Ja? Das ist wahrscheinlich heute nicht anders wie vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren im Wiener Prater. Also man kann es bei den Menschen schauen, sehr klar sagen, da wird einfach Differenz konstruiert. Ja? Da wird einfach eine ganz dramatische Differenz zwischen uns und den anderen konstruiert. Ja? Und das Gleiche natürlich, würde ich jetzt einmal sagen, ist auch etwas, was bei den Menschen, sogenannten abnormen Menschen, ähnlich zutrifft. Ja? Es wird einfach eine extreme Differenz konstruiert. Warum das so ist? Ja? Also braucht der Gesellschaft sowas wie eine Vorstellung von wir und die anderen? Oder ist es in erster Linie ein Moment der Macht, ja, oder der Mächtigen, die den Menschen gern so eine Differenz vermitteln, um dann mehr oder weniger ihre ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Ja. Das ist etwas, worüber man sehr intensiv diskutieren kann. Aber tatsächlich sind diese Schauen immer natürlich auch so eine starke Grenzziehung. Ja. Und wie wir wissen natürlich eben, was viel schwerer zu erforschen ist, dass das natürlich etwas ist, was wir so aus den Oberflächen der Quellen gut herauslesen können, aber natürlich können wir davon ausgehen, dass es natürlich auch von den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen nicht immer so gesehen worden ist. Ja? Also wir wissen ja immer nur die Repräsentation in den Massenmedien oder in den Zeitungen. Wir kennen eigentlich nur die Perspektive meistens von Menschen, die eben diesen Eliten angehören. Ja? Wie jetzt die Leute wirklich damit umgegangen sind, was sie daraus gelesen haben, ob sie überhaupt dieses Spektakel der Differenz so akzeptiert haben, weiß man eigentlich gar nicht so genau. Ja? Also insofern muss man immer sehr vorsichtig sein und sagen, in einer bestimmten Zeit sehen das alle so. Ja? Also es gibt immer wieder kleine Splitter eben in den Zeitungen, wo man vielleicht eine Ahnung kriegt, dass es dann schon ganz andere Verbindungen auch gab und dass es immer andere Wahrnehmungen geben konnte, als die, die dann veröffentlicht sind. Ja? Also Kobelkopf haben wir schon angesprochen, ja? Also erfolgreicher Unternehmer, ja? Gibt es eine ganz andere Seite seiner Existenz, ja, die den Leuten wahrscheinlich nicht so bekannt war wie die Tatsache, dass er eben keine Arme und keine Beine hat. Ja. Das Gleiche ist bei den Ashanti oder anderen Gruppen. Ja. Die Komplexität ihrer Biografien hat die Leute an der Oberfläche nicht interessiert, aber vielleicht dann doch ein bisschen, ohne dass wir es mehr überliefert bekommen haben. Ja. Also wir kriegen immer nur so durch bestimmte Zeugnisse halt eine Perspektive vermittelt, aber müssen immer damit auch, müssen wir sagen, leben und rechnen, dass es viele Perspektiven gäbe, vielleicht die wir nicht mehr überliefert bekommen haben, weil natürlich eher elitäre Blickwinkel uns die Dinge überliefern.
Das würde bedeuten, wir müssen vorsichtig sein mit den Quellen, die uns zur Verfügung stehen, weil sozusagen nur die Elite berichten durfte zur damaligen Zeit und damit viele Sichtweisen unter Umständen verloren gegangen sind.
Ja, man kann es wahrscheinlich ganz generell auf die Geschichte immer beziehen, dass man eben natürlich zu den Leben der Nicht-Eliten-Angehörigen immer einen schweren Zugang hat. Und man muss sagen, der häufigste Zugang zu Menschen, die nicht der Elite angehören, war immer das Gericht, ja, die Gerichtsprotokolle. Also quasi immer, wenn es Abweichungen gab oder wenn es Übertretungen oder wenn es Verbrechen gab, dann kriegt man oft einen Blick. Deswegen ist es auch bei den Menschenschauen so, dass man dann manchmal ein bisschen was von dieser von einer Realität, seiner Schau und seiner Differenzinszenierung dann eben durch so Vorfälle, die dann gerichtsanhängig sind, ein bisschen mehr erfährt oder durch den Streik zum Beispiel oder durch andere Maßnahmen. Und das Ähnliche, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch bei Menschen, die eben aufgrund von scheinbarer Abweichungen, körperlicher Abweichungen ausgestellt worden sind. Ja, da wird wahrscheinlich zu diesem Menschen ein bisschen was zu finden, jenseits dieser klassischen Berichte, ist meistens relativ schwer. Ja.
Apropos Menschen schauen, mit der Entwicklung des Kinos wurden dann diese Schauen ein Stück weit weniger wichtig, könnte man sagen, oder weniger populär.
Also ich würde schon sagen, dass das Kino wahrscheinlich dann ganz andere Möglichkeiten hat, auch diese Wünsche, wenn man so will, oder diese Sehgewohnheiten, vielleicht muss man mehr von Gewohnheiten als von Wünschen sprechen, ja, zu bedienen, also Exotik oder die Welt halt in diesem Setting von wir und die anderen zu vermitteln, hat das Kino natürlich plötzlich ganz andere Möglichkeiten zu wesentlich einfacheren und günstigeren Methoden. Ob das dann tatsächlich ganz immer so eindeutig ist, dass das eine Medium etwas anderes sofort ablöst, da passieren meistens dann schon auch größere Veränderungen in der Gesellschaft, würde ich jetzt einmal sagen, als nur jetzt das eine ersetzt das andere, sondern da gibt es dann schon Transformationen. Man darf nicht vergessen, natürlich, nach 1918 ist halt die Monarchie aufgelöst, also diese Menschenschauen, diese Differenzschauen, muss man vielleicht einmal wieder beziehen auf die Fragen, die im späten 19. Jahrhundert auch allgemein gestellt werden. Also Differenz, Identität, all diese Fragen, die wir heute stellen, nationale Identität, Fragen von Klasse etc., also überhaupt dieses Differenzieren der Menschen, ist natürlich im späten 19. Jahrhundert eine ganz komplexe Frage. Ja. Also man darf nie vergessen, wenn man einerseits den Kolonialismus hervorhebt, man muss die Moderne wahrscheinlich immer sehr komplex sehen, Demokratisierungsbewegungen, Emanzipationsbewegungen, gleichzeitig gibt es rassistische oder spitzt ja Rassismus zu, der Antisemitismus spitzt sich zu. Also das heißt, wir sind in einem sehr komplexen kulturellen und sozialen Feld im späten 19. Jahrhundert und diese Fragen, die da auch im Prater mit den Wilden unter Anführungszeichen verhandelt werden, widerspiegeln natürlich auch allgemeine Fragen und sind vielleicht auch deswegen auch attraktiv. Ne? Wenn man zu den Wilden geht, kann man diese Fragen irgendwie nochmal durchspielen. Ja? Also wer ist jetzt in der Monarchie, Polen, Juden, Slowenen, was auch immer. Also diese Frage ist natürlich sehr virulent zu dem Zeitpunkt. Also insofern haben diese Menschen schauen vielleicht auch Logik natürlich in dem ganzen Zeitgemenge.
Apropos Zeitgemenge, es wird bald eine Ausstellung zum Prater im Wien-Museum geben. Wann startet diese und was wird dabei zu sehen sein?
Ja, die startet jetzt im März, also schon Mitte März startet die. Und da wird man schon einen schönen Rundgang bekommen durch 250 Jahre Pratergeschichte. Also dem grünen Prater wird ein bisschen was gewidmet sein, auch der Weltausstellung. Dann natürlich auch diesen modernen Attraktionen des späten 19. Jahrhunderts oder frühen 20. Jahrhunderts, bis aber dann in die Gegenwart. Also natürlich auch nochmal die Zerstörung des Praters im Zweiten Weltkrieg und dann den Wiederaufbau des Praters, das Riesenrad wieder große Rolle spielen, filmische Darstellungen des Praters. Also man wird sehr viel Information bekommen und sehr viele interessante Dinge sehen. Das Wien-Museum ist sehr reich an Hinterlassenschaften zum Prater.
Ja, dann sagen wir danke für ein sehr interessantes Gespräch. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen können Sie auf www.freak-radio.at nachlesen und downloaden. Danke an die Technik, danke auch an Sandra Klopp und danke unserem heutigen Gast, Werner Schwarz.
Dankeschön.